ARD. ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die ARD Radio Kulturnacht übertragen von Bayern 2, NDR Kultur, Radio Bremen 2, SWR 2, WDR 5, dem RBB Kulturradio und MDR Kultur. Wir haben uns in den vergangenen Tagen durch die literarische Landschaft geschaltet, mit Autorinnen und Autoren in Studios bis nach Schweden, haben mit ihnen über ihre neuen Bücher gesprochen. Das ist spannend für uns und aber auch offenbar aufregend für die, denen wir Fragen stellen, die oft lange geschrieben haben, allein vor ihren Bildschirmen und nun hier die ersten Gespräche darüber führen, was sie da eigentlich gemacht haben.
Ja, genau, das Sprechen über das eigene Schreiben, die Fantasie, die Erinnerung. Valerie Fritsch, die hat mir erzählt, dass sie beim Schreiben zum Beispiel immer etwas verstehen will, das ihr total fremd ist. Und ich habe mich mit Alex Capu darüber unterhalten, dass es gar nicht so einfach ist, die Balance hinzubekommen. In seinem neuen Roman Das kleine Haus am Sonnenhang, da schreibt er eigentlich seine eigene Geschichte auf und musste doch aufpassen, dass es nicht übertrieben oder hanebüchen wirkt, was er da schreibt. Denn, so sagt er, die Realität war oder ist um einiges verrückter gewesen. Also die Temperatur des Gewesenen runterschrauben beim Schreiben, das war mir neu, dass das zum Beispiel wichtig ist.
Und Aris Fioretus, der kommt eigentlich fast, habe ich beobachtet, von der anderen Seite, der sagt, ach komm, hier die ganze Realität und so, lasst uns Geschichten erfinden, lasst uns Fiktion schreiben, die Welt wird zu eng mit der ewigen Autofiktion, lasst uns Geschichten erfinden. Also, noch bis 23 Uhr, die Literatur und das Sprechen darüber, den Anfang in dieser Stunde macht Katrin Schumacher im Gespräch mit Alex Capu.
Und jetzt wird es einigermaßen paradiesisch. Ich freue mich sehr auf meinen Gast und seinen neuen Roman, der in ein kleines italienisches Nest führt. Und dieses Nest, das lässt sich in vielerlei Hinsicht denken, darum geht es gleich. Ich freue mich über Alex Capu und seinen gerade im Hansa Verlag erschienenen Roman Das kleine Haus am Sonnenhang. Hallo.
Hallo.
Schon die Anfangsseiten des Romans, Alex Capu, sind 2,5, die führen in ein Paradies, in das ich sofort einziehen wollte. Also dieses kleine Haus am Sonnenhang, ein winziges Bruchsteinhaus in einer genauso göttlichen wie gottverlassenen Gegend in Italien, im Piemont. Und der Ich-Erzähler, der zieht dort saisonweise ein. Er hat es gekauft als Nest für seine Liebe, auch als Ort, an dem er schreiben kann. Und es sind die 90er Jahre, alles noch ohne Handy, ohne Social Media. Und wenn der Held dann mal raus will aus seinem Paradies, dann geht's per Fahrrad in die nächste Kleinstadt, in die Kneipe, einmal die Woche. Und in dieser Kleinstadt, da passiert so einiges. Alex Capu, wenn man mal auf einer Ihrer Lesungen war, dann könnte man die eine oder andere Geschichte aus dem Buch kennen und auch die Geschichte des Schriftstellers, der hier seinen ersten Roman schreibt und beendet. Es ist auch Ihre Geschichte, ja? Weshalb war es jetzt Zeit, die aufzuschreiben?
Ach, ja, irgendwo steht ja auch nicht Roman vorne drauf und der Held heißt Alex, so wie ich, und dieses Haus hat's wohl gegeben, ich erinnere mich daran, und auch diese Freunde, ob der eine jetzt Mauro und der andere Luigi heißt oder Giuseppe, das weiß ich nicht so genau, ist ja auch 30 Jahre her, vielleicht stand das Haus auch in Spanien oder in Norwegen, weiß nicht mehr. Aber das hat's schon gegeben und es war mir beim Schreiben gar nicht bewusst, dass das so ein Sehnsuchtsort ist auch. Zeitlich auch, wie geografisch anscheinend, diese 90er Jahre scheinen was zu bedienen. Ich bin ganz erstaunt. Ich fand die damals nicht so außergewöhnlich toll.
Ist ja meist so, man guckt zurück und verklärt ein bisschen.
Ja, ich bin zwar nicht so. Ich bin frei von Nostalgie. Ich bin überzeugt, dass die gute alte Zeit jetzt ist und dass trotz aller Kriege und der Klimakrise und allem, was wir heute haben, die Menschheit in der Summe so gut lebt wie noch nie, wenn wir alle Parameter, was Ernährung und Erziehung und Bildung und Unterkunft und Menschenrechte und so weiter mit einbeziehen. Also ich bin kein Nostalgiker. Ich meine, wir leben sehr gut in der Summe heute.
Zumal es eine sehr verrauchte Zeit war, wie man auch nachlesen kann in Ihrem Roman.
Man durfte noch rauchen, ja. Ich habe ja selbst eine Bar jetzt in meinem Städtchen zu Hause. Und da bin ich schon froh, dass wir Raucher alle rausgehen zum Rauchen. Es ist schon sauberer und das hat ja gestunken. Man weiß gar nicht mehr, wieso man sich das eigentlich angetan hat damals.
Und dieses Haus am Sonnenhang, Sie sagen, das bedient so eine Art Sehnsuchtsgefühl für die, die es lesen. Ich muss auch sagen, ich wäre sofort da eingezogen. Es ist so ein Nest für eine Liebe, für Geselligkeit mit Freunden, ist ein Schreibort. In welchem Lebensstadium zieht der Ich-Erzähler dort ein? Also er ist nicht mehr Student, er ist noch nicht Schriftsteller. Wie genau weiß er denn schon, was er sein will oder wer er sein will?
Also ich kokettiere jetzt da nicht mehr damit, dass man den Helden der Geschichte nicht verwechseln sollte mit dem Autor. Das bin schon ich da in dem Buch. Und ich habe damals sehr deutlich gewusst, dass ich jetzt meinen ersten Roman schreiben wollte. Ich habe auch schon in der Grundschule in der ersten Klasse gewusst, dass ich Schriftsteller werden wollte. Sobald ich alle 24 oder 26 Buchstaben gelernt hatte, habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben. Und mit 30 dann wusste ich endlich, was ich schreiben will. Zuvor wollte ich immer nur schreiben, aber ich hatte keine Ahnung, worüber. Und mit 30 dann endlich wusste ich, was ich machen will. Und dann wusste ich noch nicht, wie. Und das habe ich in dem kleinen Haus gelernt.
Sie schreiben sehr viel übers Schreiben in dem Buch. Sie sagen auch sehr deutlich, wer schreibt, der muss einen an der Waffel haben, also nicht alle Tassen im Schrank. Zufriedene Menschen schreiben keine Bücher, denke ich auch, ehrlich gesagt. Aber zu was verhilft das Schreiben ganz genau? Was denken Sie, zur Ordnung, zur inneren Ordnung, zum kurzzeitigen Frieden? Was ist es, was das Schreiben da macht?
Ich bin ja ein Immigrantenkind. Wir sind aus Frankreich, wo ich geboren bin, in die Schweiz gekommen. Und ich konnte kein Schweizerdeutsch, nur Französisch. Und ich musste mich zurechtfinden in dieser kleinen Stadt. Wir waren aus Paris gekommen, wo es wirklich ein bisschen anders aussieht als in Olten. Und ich musste verstehen, was da los war. Und deswegen wohl habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben, um mich zu verorten selber. Und wohl auch in der Folge habe ich immer eigentlich diese Immigrantendistanz mir auch bewahrt, die eigentlich eine sehr angenehme auch ist. Auch wenn man nie wirklich ganz dazugehört, aber diesen Beobachterstatus zu haben und diese dann wieder gut eidgenössische Neutralität. Lasst mich in Frieden, damit habe ich nichts zu tun. Ich schaue euch nur zu bei eurem Getue da. Das entspricht meinem Lebensgefühl sehr gut.
So ein bisschen auch wieder Kneipenwirt, ne? Der zuschaut.
Ja, ich bin auch Kneipenwirt. Oder in meinem Buch gibt's auch einen Kneipenwirt, Pierluigi. Und als Pierluigi, als Kneipenwirt hat man die Aufgabe, teilzunehmen, natürlich, aber auch diskret zu sein, also anteilnehmende Diskretion walten zu lassen und gleichzeitig diskrete Anteilnahme. Das ist eine Gratwanderung. Und das weiß jeder Wirt, man sollte sich expliziter politischer Äußerungen enthalten beispielsweise und konfessioneller und so weiter. Man sollte ein bisschen neutral sein, damit alle sich wohlfühlen.
Sie haben ja mittlerweile sehr viel geschrieben, über 10 Romane, Erzählbände, Sie haben Bücher übersetzt. Hat sich da eigentlich der Beweggrund zum Schreiben irgendwie verschoben oder geändert? Und konnten Sie sich zurückerinnern an das Schreiben von damals, was ja so ein Anfangsschreiben war?
Ja, das hat sich unbedingt zum Angenehmen verändert. Der Antrieb war und ist immer derselbe, weil ich es will und weil es mir Spaß macht und weil es mir zum Seelenfrieden verhilft. In den frühen 30ern, von dem diese Geschichte handelt, das kleine Buch, war ich natürlich auch noch getrieben von dem Wunsch, meinen Lebensunterhalt zu verdienen und eine Familie zu ernähren damit und meinen Brotberuf, den ich nur bedingt liebte, den politischen Tagesjournalismus hinter mir zu lassen. Und diesen Antrieb habe ich nicht mehr. Ich brauche eigentlich kein Geld mehr unbedingt. Ich bin ja auch 62 und werde ja schon bald in Rente gehen, meine Güte. Also ich mache es eigentlich zum puren Vergnügen. Das ist eigentlich wunderbar.
Der Anfang war aber nicht so ganz das Vergnügen. Sie schreiben es ja, Sie schreiben auf einer Schreibmaschine da. Der Held oder Sie haben eine Hermes Baby dabei, so ein Klassiker. Ich glaube, Max Frisch hatte auch eine. Können Sie sich noch daran erinnern, wie das Text machen?
Ja, ich weiß schon. Ja, die war so lindengrün und man musste sich wirklich was überlegen, wenn man einen Satz schreiben wollte, musste man sich den wirklich dreimal überlegen. Ist ja wirklich richtig so, weil man hat den mit den Typen da ins Papier reingestanzt und es gab noch nicht mal eine Korrekturtaste. Was da stand, das stand da. Und heute auf dem Laptop kann ich ja 10.000 Versionen einfach so mal ausprobieren. Da muss ich im Voraus nicht so viel überlegen, aber dafür umso mehr im Nachhinein.
Gehen wir doch mal zurück zum Sonnenhang und zurück zur Geschichte des Buches, wobei man sagen muss, es ist alles ungeheuer schön und kunstvoll verwebt, also die Geschichte des Ich-Erzählers mit allgemeinen Beobachtungen, mit Lebenserfahrung auch, mit philosophischen Gedanken, mit Gedanken zum Schreiben, wie ich eben schon gesagt habe, aber zur Geschichte des Romans. Der Held, der führt etwa einmal die Woche in ein Café, in die nächstgrößere Stadt, quasi zu einer Dosis Sozialgeschehen. Wen trifft er da? Was sind das für Nachtgestalten?
Ja, man muss sagen, das waren die 90er Jahre. Damals gingen in Italien besonders, aber in Deutschland und der Schweiz war es mehr oder weniger auch noch so, vor allem die Kerle in die Kneipe. Die Damen blieben noch zu Hause. Vielleicht, dass mal einer die Lady mitbrachte, wenn er nachher mit ihr ins Kino ging oder zum Essen. Aber wir waren da unter uns. Das waren einfach Jungs, so die Jungs aus dem Städtchen. Da war Mauro, der in der chemischen Reinigung gearbeitet hat, und Sergio, der in der Eisenwarenhandlung arbeitete, und Giovanni, der tapfer am lokalen Gymnasium Geschichte unterrichtete. Und man saß zusammen, trank ein Glas Wein, man betrank sich nicht, aber man trank und quatschte so rum über Nichtigkeiten, nichts Besonderes, wunderbar. Das hat mir sehr gefallen, es war immer dasselbe und es ist nie was passiert und man war gefeit vor Überraschungen. Diese Beständigkeit ist mir ein großes Bedürfnis im Leben. Ich habe das sehr genossen.
Wobei es schon so ist, dass was passiert, ja? Also das Unerhörte, das geschieht ab Seite 54, genau, da wird nämlich die Kollekte der örtlichen Kirche aufgebrochen. Ein totaler Skandal.
Na, der Opferstock, ja, in der katholischen Kirche ist das natürlich eine schlimme Sache. Und man weiß, dass das kein einheimischer guter Katholik gewesen war. Alle wissen gleich, dass es ein Albaner gewesen sein muss, weil damals in Italien immer an allem, was geschehen ist, die Albaner schuld waren, auch in Gegenden, wo es gar keine Albaner gab. Ja, das ist überall so auf der Welt. Es muss immer jemand an allem schuld sein. Auch in Albanien, habe ich gehört.
Wir erzählen mal nicht, wer es war, ja?
Nein, sagen wir nicht.
Es geht noch weiter. Auch der Held des Romans, der wird Leidtragender der kriminellen Energien am Ort. Ich muss gestehen, das hat mich so ein bisschen betrübt. Denn die Figuren, die rücken einem schon nahe, so dass ich richtig enttäuscht war. Vielleicht mehr als der Erzähler, mich hat das wirklich getroffen. Das ist jetzt auch weniger eine Frage als eine Leseerfahrung.
Ja, ich verstehe, es ist interessant. Aber Sie haben vielleicht die Neigung, die Menschen zu idealisieren. Ich mache das nicht und ich mag die Menschen auch in ihrer Unvollkommenheit und Fehlerhaftigkeit. Das gehört halt dazu. Und das kleine Verbrechen, das da am Helden begangen wurde, das ist mir Realität tatsächlich auch passiert, damals in dem kleinen Haus am Sonnenhang. Und wie soll ich sagen, ich wollte gar nicht wissen, wer es nun wirklich gewesen war. Und ich wollte auch niemandem verzeihen müssen. Und ich habe auch nicht gedacht, dass der auf ewig im Fegefeuer schmoren soll. Ist ja eine lästliche Sünde. Meine Güte, hat er das halt gemacht. Und der werfe den ersten Stein. Das ist eher meine Regung eigentlich. Es gehört halt zum Menschen dazu.
Ja, Tiere fallen auch irgendwie unter ihre Freundlichkeit, oder? Also das Buch erzählt auch davon, dass da ein Siebenschläfer ziemlich katastrophal herumwirkt. Und das dauert wirklich.
Ja, wer keine Erfahrung mit Siebenschläfern hat, wird das Tier vielleicht unterschätzen. Das sind ganz gemeine Viecher und die können ihnen das Haus über dem Kopf wegfressen. Es wird zur Entscheidung, er oder ich. Es gab einen Showdown wie im Wilden Westen und ich sitze ja da, ich habe gewonnen.
Aber es hat ganz schön lange gedauert.
Es hat gedauert, die Viecher sind schlau. Am Schluss hat nur der Einsatz von Schusswaffen geholfen.
Also das Buch erzählt auch davon, dass was geschehen muss in einem Roman. Ja. Selbst die kleinste Kleinigkeit, das scheinbar unspektakulärste, wird zum Ereignis. Es gibt aber so eine schöne Passage, da erzählen Sie davon, dass es in der Literatur eigentlich auch nicht zu wahrhaftig zugehen darf. Also Sie leben in Olten in der Schweiz, haben da diese Bar, haben vor 8 Jahren auch einen Roman geschrieben über einen Schriftsteller und Kneipier, der ebenso eine Bar hat und der 3 Söhne hat. Sie selbst haben 5, aber das zu schreiben wäre zu viel gewesen, zu viel Fantastik. Ich dachte dann so,
ja,
Ja, was ist denn wohl in dem kleinen Haus am Sonnenhang passiert, was zu übertrieben gewesen wäre, niederzuschreiben?
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe vieles vergessen. Aber man kann in Fiction nicht alles machen, was in der Realität vielleicht geschehen sein mag. Im richtigen Leben geschehen die unglaublichsten Dinge, die unwahrscheinlichsten Dinge. Aber in Fiction hat das keinen Platz. Das Unglaubhafte, Unplausible hat keinen Platz. Fiction muss unbedingt plausibel sein und eine strenge, lückenlose Kausalitätskette bilden, sonst nehmen einem die Leute die Geschichte nicht ab. Wobei Plausibilität nicht dasselbe ist wie Wahrscheinlichkeit. Das ist auch ganz wichtig. Man kann zum Beispiel eine Geschichte erzählen von jemandem, der im Lotto einen Sechser hatte und 30 Millionen gewonnen hat. Das ist extrem unwahrscheinlich, wie wir wissen. Aber es geschieht und deswegen kann man es erzählen, weil die Leserschaft sich vorstellen kann, dass das geschieht. Hingegen, wie Sie vorhin gesagt haben, dass einer im 21. Jahrhundert 5 Söhne hat, das glaubt einfach kein Mensch. Und es dient nicht als Argument, dass ich selber tatsächlich 5 Söhne habe und kein Mädchen. Aber das glaubt niemand. Erstens schon nur, dass einer 5 Kinder hat, glaubt niemand. Wer hat denn das noch, wer nicht in einer Sekte ist oder in Italien in der Fruchtbarkeitsklinik war? Erstens 5 Kinder und dann noch 5-mal von derselben Sorte. Das ist eigentlich außerhalb von jedem Erlebnishorizont. Das glaubt niemand und deswegen kann man das nicht machen und deswegen lasse ich meinen Helden in dem Buch, das Sie erwähnt haben, nur 3 Kinder haben. Drei Söhne. Das geht gerade noch so durch.
Hm. Ist es was Sie gelernt haben beim Schreiben oder war Ihnen das von Anfang an klar?
Ehrlich gesagt habe ich das Geschichtenerzählen in der Kneipe gelernt, am Kneipentisch. Und da gibt es eine Regel Nummer 1, man darf nicht langweilen, sonst stehen die Leute auf und gehen weg. Und wenn man eine Geschichte erzählt, die einem niemand glaubt, dann ist es das Allerlangweiligste. Dann kann man selbst bezahlen und nach Hause gehen, dann hat man verloren. Man muss unbedingt immer behaupten, dass es eine wahre Geschichte sei am Kneipentisch, auch wenn sie erstunken und erlogen ist, ist egal. Man muss auf den Tisch schauen und sagen, wenn ich es doch sage, wahre Geschichte. Und deswegen mache ich das immer, auch wenn ich alles erstunke, erstinke und erlüge.
Es geht ja am Ende auch darum, loszulassen, den Ort loszulassen, nicht nur für uns, die wir da lesend mit Ihnen eingezogen sind, auch für den Helden gilt oder für Sie galt es damals. Der Roman ist fertig, das Haus ist auch fertig in irgendeiner Weise. Das ist nicht so einfach, aber das ist auch das Schöne am Schreiben und Lesen. Man klappt ein Buch zu, man setzt einen Punkt und dann gibt es einen Neuanfang. Natürlich wird es einen neuen Roman von Ihnen geben. Gab es damals eigentlich für den Helden einen neuen, ebenso oder anders paradiesischen Ort?
Also das ist ja tatsächlich das Schöne am Schreiben, das ist wahr. Ich schließe dann mit einer Geschichte ab. Im richtigen Leben bin ich leider nicht so. Ich habe ein so großes Bedürfnis nach Beständigkeit. Ich verstehe nie, wenn etwas einfach vorbei ist und wenn es Zeit ist, eine Tür zuzumachen und die nächste aufzumachen. Dafür ist meine Frau zuständig. Sie sagt mir dann, hör zu, dafür sind wir noch zu jung, jetzt geht's weiter. Und dann verstehe ich im Nachhinein, dass sie recht hat, aber ich folge ihr dann jeweils nach. Und mit dem kleinen Haus war es auch so. Sie hat dann irgendwann gesagt, hör zu, jetzt ist gut. Wir sind zu jung, um jetzt da bis an unser Lebensende noch dahin zu gehen. Es gibt noch anderes auf der Welt. Und dann haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen.
Das kleine Haus am Sonnenhang, eine Sommerlektüre, jetzt schon im Frühling, ein Roman, der an den Anfang eines Schriftstellerwerdens führt, an einen Schreibort, in eine italienische Gemeinschaft und der von diesem Sonnenhang aus eine große Geschichte erzählt vom Beginnen, vom Loslassen, vom Lieben, vom Feiern und auch davon, wie wir uns als Menschen mit der Welt arrangieren. Das kleine Haus am Sonnenhang im Hansa Verlag erschienen. Dankeschön, Alex Capu, für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
È nell'attimo in cui siedi, quando ti abbandoni, quello in cui sorridi e asciughi i capelli dopo i giochi e i supplizi dell'amore. È nel solco delle occhiaie, nelle curve del sonno perduto, incerte rughe del tuo quando all'alba tace e muore il sogno in noi. È nell'attimo in cui riconosco sguardo memore di una parola, di una vita sole appesa al filo dei perché, che se tutto passa uccide anche l'erba per le strade, io resto qui seduto, resto qui per sempre, resto qui. Di una danza scura, di una finestra aperta al mare, della poesia di un rimatore. È nell'attimo che io ti ho dato, è nell'attimo che tu mi hai dato, è quell'attimo che è volato via. È nell'attimo ti ho amata, nello stesso ti ho perduta, è quell'attimo.
Die Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Es gibt Bücher, die einen Freiheit spüren lassen. Freiheit, die mit Fantasie zu tun hat, als Möglichkeit im Leben, dass es irgendwie tausend Umstände geben kann und Sorgen und irgendwie auch Sozialisation. Aber mit der Fantasie geht es vielleicht raus aus alledem. Aris Fioretos hat so einen Roman geschrieben, wo er mit vollen Händen hineinlangt in die Imagination. Dieser Roman heißt Die dünnen Götter. Aris Fioretos ist jetzt unser Gast in der ARD Radio Kulturnacht unter Büchern per Leitung aus Stockholm. Willkommen.
Danke sehr. Ich grüße Sie.
Ich habe so schwärmerisch angefangen von Ihrem Buch Die dünnen Götter, von Fantasie und Imagination, von der Möglichkeit, sich ganze Welten vorzustellen. Liege ich damit überhaupt richtig, dass Sie das alles erfunden haben, was in Ihrem Roman passiert?
Vielleicht nicht alles, aber sicherlich mehr als 90%. Ich würde sogar so weit gehen, 95% sind erfunden.
Dann lassen Sie uns mit dem anfangen, was Sie vielleicht in Ihrem Leben inspiriert hat. Vorne in dem Buch steht ein Zitat von der Band Television. Mit der Band Television geht's los.
Richtig. Das war eine Band, die ich zum ersten Mal in meinem Leben als 16-Jähriger im schwedischen Rundfunk hörte. Und zwar damals gab es eine Sendung spät sonntagsabends zwischen 10 und 12, glaube ich, Mitternacht. Und da spielten zwei Rundfunkanarchisten Musik, die vielleicht nicht unbedingt zu jeder Zeit des Tages ausgestrahlt werden würde. Und eines Abends hörte ich eben eine Single von einer mir unbekannten Band aus New York. Die Single hieß Little Johnny Jewel, die Band Television, und ich war hin und weg, wie elektrisiert. Am nächsten Tag schickte ich Dollar in einem Briefumschlag nach New York und erhielt ein paar Wochen später eben diese Single. Und seitdem habe ich die Musik von Television, glaube ich, tausende Male gehört. Und immer wieder neue Kleinigkeiten, Details, Übergänge und so weiter entdeckt. Es ist eine Musik, die sehr in ihrer Zeit zu verstehen ist, aber auch diese Zeit ein wenig transzendiert. Und ich glaube nicht zuletzt, weil es eine spröde und dennoch draufgängerische Musik ist. Diese Sprödheit hat mich immer fasziniert.
Television steht heute als eine der kreativsten Bands aus der New Yorker Punk-Szene der 70er Jahre im Musiklexikon. Aber dieser Song, den Sie erwähnt haben, Little Johnny Jewel, der ist ja gar nicht so Sex Pistol Punks oder Punk Rock oder Ramones Tempo. Das ist ja mehr Storytelling, dieser Song. Haben Sie mit 16 schon so einen ästhetisch qualifizierten Geschmack gehabt?
Na, von Geschmack würde ich bei mir im Alter von 16 gar nicht sprechen wollen. Aber die Musik, in der Tat, sie ist nicht besonders punkig. Little Johnny Jewel trägt noch immer Züge von dem Free Jazz, die davor gegangen war. Und es bewegt sich, glaube ich, in einer Richtung, die erst mit den Alben, die folgten, 77 und 78, beschritten wurde. Und die Musik ja, ist, wie Sie sagten, von einer Band, die eigentlich als eine intellektuelle Band galt und es vielleicht noch immer tut. Sie war nicht unbedingt von denselben Dingen interessiert wie damals Sex Pistols oder Clash oder schon gar nicht Ramones in den Staaten.
Und ich habe das eben gehört jetzt im Zusammenhang mit Ihrem Buch und ich habe natürlich sofort den Schriftsteller gehört in so einem Storytelling-Song. Aber Aris Fioretos, um es nochmal deutlich zu sagen, Sie sind Schwede, Jahrgang 1960, Vater Grieche, Mutter Österreicherin, Sie sind Ästhetikprofessor, waren ein paar Jahre Kulturattaché der schwedischen Botschaft in Berlin, Sie sind Schriftsteller, aber Ihr Protagonist jetzt in diesem Roman ist nichts von alledem. Ist das ein Spiel mit Ihren Möglichkeiten, dass Sie sich bewusst im Roman für ein anderes Leben entscheiden, für eben dieses Rockmusikerleben?
Ja und nein. Ich habe irgendwann feststellen müssen, dass meine Bücher gar nicht von eigenen Erfahrungen handeln. Ich habe mal ein Buch über Schwangerschaft geschrieben. Ich habe auch über gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Frauen geschrieben. Erfahrungen, die mir nicht gegönnt gewesen sind bisher. Und auch so ist es in diesem Falle. Ich wollte einen Künstlerroman schreiben, aber er sollte sich lieber nicht weder mit Literatur noch mit Bildkunst befassen. Und da blieb mir eigentlich einzig und allein übrig Musik, die mich immer fasziniert hat als Außenseiter. Aber ich kenne die Musik sozusagen nicht von innen heraus. Und da hat sich das ergeben, dass meine Hauptfigur dann eben Gitarrist und Musiker ist.
Gleich am Anfang erzählen Sie von einem Jungen, der lieber in der Fantasie unterwegs ist, während sein Zwillingsbruder in die Abenteuer der Vorstadt zieht, die in der wirklichen Welt stattfinden. Und es gibt eine Großmutter wie aus einem russischen Märchen, die ist so weise und entschlossen und sitzt immer so in einer Wolke aus Chesterfield-Qualm. Setzt die eigentlich das Motiv, legt die die Spur in dieses Buch? Also sie sagt, Fantasie ist die Eigenschaft, sagt die Großmutter, die sie am wichtigsten findet?
Ja, der Roman versucht auch irgendwie zu verstehen, wie hält man die hochtrabend ausgesprochen jetzt die Liebe zur Kunst wach und lebendig während eines ganzen Lebens. Was sind die Materien, aus denen das Schaffen bestehen? Und ich glaube, sie bestehen in diesem Falle nicht zuletzt aus einer gewissen Empfindlichkeit, sogar einer Vulnerabilität. Meine Hauptfigur ist nicht sonderlich intelligent in Sachen sozialer Beziehungen und versucht sozusagen mit Hilfe der Musik das ein wenig zu kompensieren. Und ich schildere sein Leben zwischen 1949, als er geboren wird, und dann in den folgenden 50er Jahren aufwächst in Amerika, bis hinein in die Flüchtlingskatastrophe, die wir jetzt in den 10er Jahren miterlebt haben alle. Und es ist auch eine Geschichte einer ganzen Epoche, glaube ich, einer Epoche, die mit Vinyl anfing und bisher wenigstens mit Streamingdiensten weiter fortgesetzt hat. Und gerade in der Musikbranche, glaube ich, sind diese medialen Umwälzungen besonders spürbar geworden. Das wollte ich auch ein wenig porträtieren, diese umwälzende Veränderungen innerhalb des Betriebs, das gar nicht eigentlich mit dem Wunsch, sich auszudrücken, kurz schließt, aber trotzdem natürlich die Möglichkeiten eines Musikers stark bedingen.
Und nun ist das Wort Liebe noch gar nicht gefallen. Und es ist aber geht auch immer wieder um diese Spannung zwischen Liebe und Autonomie, Liebe und Flucht. Und die Chesterfield-Großmutter sagt auch am Anfang, das scheint mir dann auch ganz wichtig für dieses Buch, da sagt sie am Anfang, die Ausreißer sind das Salz der Erde, die Ausreißer. Das soll ihr Enkel auch nicht vergessen. Ares Fioretos, ist das nicht mal anders gemeint gewesen mit dem Salz der Erde?
Mag sein, man kann diesen Spruch natürlich in unterschiedliche Arten verstehen. Ich glaube, die Hauptfigur meines Romans, Ake Midler genannt, er erfährt erst spät im Leben, wie wichtig auch Bindungen zu anderen Menschen sind, um überhaupt die künstlerische Freiheit zu erhalten. Und insofern glaube ich, dieser Spruch seiner Großmutter hat eine Bedeutung, die in die Richtung geht.
Ja, und das Salz wird ja dann nochmal, wenn Sie diese Bindung am Ende ansprechen, da wird das Salz ja nochmal wichtig im Buch, viel weiter hinten. Da gibt es so diesen Satz, als er die Frau kennenlernt, die dann, wo er nicht wieder abhaut, da gibt es diesen Satz, er merkte, eine Frau zu vermissen, wie der Körper Salz vermisst. Da taucht das Salz nochmal auf.
Lesen, genau, das freut mich.
Nun, bis dahin ist Ake immer wieder abgehauen aus seinen Beziehungen, läuft vor Frauen weg, die er lieben könnte. So geht's überhaupt los. Er hat eine Frau in einer Bar kennengelernt. Sie schlafen später miteinander. Am nächsten Morgen verschwindet er, während sie noch schläft. So einer ist das, ja, der Ake?
Ja, Nolens Volens, glaube ich, ist nicht unbedingt das Maß aller Dinge, aber auch nicht so schlecht wie manchen seiner Freunde in der Musikbranche, glaube ich. Er macht diesen Fehler und versucht den Fehler dann später im Leben, als ihm klar wird, dass diese Nacht zu einem Kind geführt ist, ein wenig wettzumachen.
Das haben wir nämlich auch noch nicht erwähnt. Ihr Roman, das haben wir noch nicht so deutlich gesagt, der wird aus Schuldgefühl geschrieben, im Rückblick auf ein ganzes Leben. Schuldgefühle halten diesen Roman, finde ich, am Laufen, sind irgendwie, ja, Sie sind Ästhetikprofessor, also es wird Ihnen geläufig sein, sind die Story Engine.
Ja, total, sicherlich. Schuldgefühl vielleicht, ja, aber ich glaube eher ein Gefühl des Unzureichenden, dass man nie wirklich in allen Belangen in einem Leben das tun vermag, was von einem verlangt wird. Und ich glaube, die Musik ist für meine Hauptperson lange Zeit so etwas wie ein Ventil. Da ist er geschützt, da kann er das tun, genau was er will. Da gibt es die Freiheit, die anderswo immer aus irgendwelchen Gründen, seien es emotionalen, sozialen, kulturellen und so weiter, begrenzt sind. Und er spürt, glaube ich, auch, dass so eine Haltung, so eine Unbedingtheit eigentlich ihn in eine Sackgasse geführt hat und versucht, glaube ich, gegen Ende seines Lebens auch seine Sichtweise auf die Kunst zu ändern.
Und da hat er eben tatsächlich, was ihm sonst eher dann, womit er Schwierigkeiten hat, in der Kunst hat er Ahnung, in der Kunst spürt er seinen Körper, in der Kunst merkt er, das ist so eine schöne Stelle ziemlich am Anfang, wo er seine Gitarre so, wo sie seine Gitarre beschreiben, dass er schon ahnt, was in dieser Gitarre eigentlich so an Zerbrechlichkeit drinstecken kann und er weiß noch nicht, wie er es rauskriegt.
Richtig, die Elektrizität ist ja keine Erfindung der Musikbranche, aber ich glaube, sie ist für die Art von Musik, die Ake spielt, absolut gefordert. Und auch weil sie ihm zeigt, dass es um Intensität geht. Diese Intensität bei ihm ist allerdings nicht nur vorwärtsgerichtet in die Horizontale. Meistens wird ja die Rockmusik als eine Art von dionysischer Rausch verstanden. Es ist eine kollektive Berauschung. Ich will das überhaupt nicht bestreiten. Natürlich ist sie das auch. Aber er entdeckt, dass mit Hilfe von Elektrizität lässt sich auch eine Art von Vertikale erzeugen. Eine Vertikale, die ins Transzendente vielleicht führen könnte. Und das ist eher eine apollinische Sichtweise. Also man kann mit den Göttern irgendwie entweder den Streit oder den Kontakt aufnehmen mit Hilfe von Elektrizität. Und das versteht dann nur intuitiv, glaube ich, als junger Mann. Er hat manche Erlebnisse als Kind auch mit Blitzen und Gewitter gemacht. Und erst spät im Leben versucht er dann auch diese beiden Sichtweisen, diese Achsen, die vertikale und die horizontale miteinander verbinden und spürt auch, ich muss sozusagen im Origo in der Kreuzung dieser Achsen wirken, sonst geht es nicht.
Ich finde das witzig, weil ich habe das Gefühl, dass Sie eher Lust haben über die Kunst und die Kreativität in diesem Roman und in dem Leben von Eck zu sprechen. Und ich habe eher so ein bisschen Lust, weiter über die Liebe zu sprechen. Sehen Sie ein Muster eigentlich in seinen Beziehungen zu den Frauen, also zu Trish, to Eddie und Ona?
Ja, das könnte man schon sagen. Ich glaube, die beiden ersten Frauen, da hat er sich nicht wirklich klar gemacht, dass es nur geht in einer Beziehung, wenn man seine Kontrolle ein wenig aufgibt. So viel mehr ist dann zu haben. Glaube ich, bei ihm sehr schwierig, diese Kontrolle aufzugeben, diese Autonomie. Und erst im dritten Fall bei einer Frau, die türkisch-deutscher Abstammung ist und die er Y nennt, also das englische Wort für warum, erfährt er diese Gnade, wie eine Beziehung dann doch aussehen könnte, wenn man Teilhabe, wenn man mit Kontrolle verbinden kann.
Das passiert ihm dann in Berlin. Ihr, während ja viel Feuer in den USA und in New York spielt, seine Geschichte, und in London, ihr in England überhaupt, ihr bekannter Roman, Der letzte Grieche, der wird auch von so einem Dreh in Gang gesetzt. Da bekommt jemand eine Holzkiste, die dann das Erzählen anschiebt. Und jetzt in Die dünnen Götter ist es ein Brief. Und da frage ich Sie als Ästhetikprofessor, als Literaturwissenschaftler, der auch Nabokov übersetzt hat und Hölderlin und Paul Auster, welchen Effekt haben solche miterzählten Rahmen, so eine Herausgeberfiktion oder jetzt ein Erzähler, jetzt der sich ausdrücklich an seine Tochter wendet?
Ich glaube, die Wirkung könnte schon doppelt sein und sowohl in Richtung des Lesers als auch in Richtung der Tochter gehen. Die meisten Leben werden ja ohne solche Bedingungen geführt, aber in der Literatur, um eine Geschichte in Gang zu setzen, bedarf es aus irgendeinem Grund einen Konflikt, glaube ich, eine Energie, die noch nicht ausgeglichen ist. Und die Erzählung ist der Versuch, sehr oft diese Energie nicht nur zu verwalten, sondern auch schöpferisch zu steigern vielleicht, aber auch eben mit dem Wunsch, eine Resolution, eine vielleicht nicht unbedingt Versöhnung, aber ein Ende entgegenzustreben, wo die Energie dann letztendlich auch begriffen worden ist. Und das über, in diesem Falle, glaube ich, in der deutschen Ausgabe über 500-600 Seiten in Gang zu halten, ist nicht immer so einfach. Ich glaube, die Briefe sind so kleine Episteln aus verschiedenen Lebensphasen an seine Tochter, wo er versucht, sozusagen nicht die Epiphanien so viel wie die prägenden Momente im Leben festzuhalten, wo sich etwas geändert hat, wo er umgeschaltet hat auf einer anderen Energieebene.
Und so stoßen Sie Ihr Publikum ja auch immer wieder auf die Frage, die sich durch diesen Roman zieht und die bohrt dann einfach auch im Leser. Wir haben mit dem Roman als Fiktion angefangen, noch ganz kurz, wir haben nur noch einen kurzen Moment Zeit. Wir haben mit der Fantasie angefangen, mit dem Roman als Werk der Imagination. Haben Sie eine These, warum die Gegenwart so stark eher an den wahren Geschichten hängt, an den True Stories interessiert ist, als an so einem Stück, so wie Sie jetzt gerade geschrieben haben, was so sehr fiktional ist?
In gewisser Weise haben wir, glaube ich, die Fähigkeit verloren, die Fantasie als auch ein Mittel zu verstehen, um mit der Wirklichkeit klarzukommen. Ich hoffe sehr, dass die Fantasie wieder eine etwas prägendere Rolle bekommt. Ich glaube, ohne sie wird nicht eigentlich erzählbar bleiben. Es gibt immer die kleinen Überbleibsel an Imagination, auch in dem, was man behauptet, sei völlig authentisch. Und ich finde, die Faszination, sogar die Abhängigkeit jetzt von diesem Wahn der Authentizität hat sehr viel Energie eigentlich zur Seite geschoben, die dringend notwendig ist.
Aris Fioretos in der ARD-Radio-Kulturnacht unter Büchern mit seinem neuen Roman Die dünnen Götter, der es im Hansa Verlag erschienen hat, 528 Seiten. Dankeschön, Grüße nach Stockholm.
Ich danke sehr fürs Gespräch.
Picture a place that's far from danger. A nicer place to cash your chips.
I'm not the one holding you hostage, squeezed in between my lips. We're not supposed to be lovers or friends like they'd have us believe.
We're not supposed to know each other, accept my apology. I was a babe stuck in a tree branch, banging on my rusty cradle bars,
until you stole my middle finger.
Now who's the one in charge? We're not supposed to be lovers or friends like they'd have us believe. We're not supposed to know each other, accept my apology. Vain underground, fist face down, bruised as they heal my pain. Food on the flight, breakfast bite, dropped from the orange juice crane. Picture a person you've forgotten,
kissing your brother or your friend.
Picture a wounded entertainer cutting his hair again.
ARD Radio Kulturnacht. Unter Büchern. Mit Katrin Schumacher und Carsten Tesch.
Das Dorf war so klein, dass man sich, wenn man sich umschaute, nie sicher war, ob jeder jeden kannte oder niemand niemanden. So ist es beschrieben, das kleine Dorf, in das wir jetzt reisen. Und in ihrer Fantasie ist es entstanden. Ich begrüße sehr die Schriftstellerin Valerie Fritsch. Hallo.
Hallo.
Zitronen, so heißt ihr neuer, ihr vierter Roman, im Februar im Surkamp Verlag erschienen. Und die titelgebenden Früchte, die stehen für vieles, unter anderem für etwas, das von außen so wunderbar gelb und saftig aussieht wie eben eine Zitrone, aber nur in kleinen Dosen wirklich genießbar ist. Die Schale ist bitter und das Innere ist sauer, ebenso wie die Kindheit ihres Helden in diesem ganz, eigentlich ganz idyllischen Dorf. August Drach, so heißt ihr Protagonist. Und vielleicht stellen wir ihn zu Anfang kurz vor. Also er leidet unter einem brutalen und betrunkenen Vater, der schnell aus dem Buch auch wieder verschwindet, aber auch unter seiner Mutter. Die ist sonderbar, die will besonders sein, so schreiben sie, aber wirkt nur wirr auf andere Leute. Was ist das für ein Kind, das da in diesem Kindheitsgewächshaus sich entwickelt? Also wie müssen wir uns August Drach vorstellen?
August Drach ist, glaube ich, ein ganz unbeschütztes Kind. Ein Kind, das in einer Art von Abgeschlossenheit, in einem hermetischen System lebt, in dem alle, die ihm nahestehen, ihn auf hinterhältigste Art und Weise betrügen und benutzen. und sein Vertrauensindex zur Welt ist vollkommen gestört, weil er Liebe und Grausamkeit, Gewalt und Zärtlichkeit schlussendlich nicht mehr auseinanderhalten kann, weil ihm das eine als das andere und das andere als das eine verkauft wird und nie kann er sich sicher sein, worum es wirklich geht.
Es schleicht sich auch irgendwann etwas sehr Ungeheuerliches ein. Das ist das dunkle Thema des Buches. Wieso, fragt man sich erstmal, ist denn das Kind dauernd krank und weshalb muss da ständig der ledige Doktor bei der Mutter und ihrem Sohn aufkreuzen? Das Perfide ist, dass Augusts Mutter ihrem Sohn immer wieder Gift ins Essen tut, in kleinen Dosen. Wieso macht sie das?
Ja, Lili Drach vergiftet ihren kleinen Sohn mit Medikamenten, die viel zu schwer für ihn sind, als sie nicht mehr findet, auch mit Erde und ein bisschen Asbest, mit ein bisschen Schimmel, alles, was ihm ein bisschen schaden könnte. Nicht so sehr, dass er stirbt, aber so, dass er in einen Zustand kommt, in dem er sich um ihn kümmern muss, in einen Zustand der Schwäche, in einen, in dem er ihm ganz leicht eine gute Mutter sein kann, die ihn sozusagen als Retterin versorgt. Warum macht sie das? Sie macht das, weil sie sich davon verspricht, ihr eigenes Leben dran aufzurichten, sich selber ein bisschen besser zu spüren, anders zu funktionieren und auch eine Form von Bewunderung, eine Form von Sicherheit zu generieren von außen durch den Blick der Leute, die in ihr sehen, eine Mutter, die sich aufopfernd um ein Kind kümmert und einer schweren Aufgabe gewachsen ist sozusagen.
Es gibt dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, das eine pathologische Störung ist. Das haben Sie dort aufgegriffen. Also es ist eine Störung, die zu 95% bei Frauen auftaucht und vornehmlich bei leiblichen Müttern. Wie kam dieses Thema überhaupt auf Sie zu?
Tatsächlich fand ich es so ein interessantes Thema, weil es in einem vereint sozusagen eben Gewalt und Zärtlichkeit, eine Liebe, die eigentlich eine Grausamkeit ist und eine Gewalt, die schlussendlich sich verbirgt in der Gestalt von der aufopfernden Mutterliebe. Und das fand ich ganz besonders gemein und auch hinterhältig. Und ich fand, man kann beide Themenkomplexe sehr gut an dieser Figur durchexerzieren schlussendlich.
Ich meine, Sie haben recherchiert, das kann man am Ende des Buches nochmal deutlich lesen. Wie haben Sie das getan? Also als das Thema auf Sie zukam, wie sind Sie dann weitergegangen?
Als ich mir vor ein paar Jahren gedacht habe, was interessiert mich wirklich, habe ich verstanden, das mich ja vor allem interessiert, was ich gar nicht verstehe. Und das war Gewalt. Gewalt war mir so fern und so fremd, dass ich mir dachte, ich muss mich dem dringend nähern, denn es ist eine Welt hinter der Welt. Und überall passiert es, überall ist es und ich möchte gerne einen Zugang dazu finden. Und dann habe ich begonnen, sehr, sehr viel zu lesen, natürlich an Fachliteratur und mich auf den pragmatischen Ebenen fortzubilden. Aber habe dann auch sehr, sehr viele intime Gespräche geführt mit Gewalttätern, mit Mördern, mit Gewaltopfern, mit Menschen, die aus Gewaltbeziehungen herausgekommen sind, die eine gewalttätige Kindheit überlebt haben und heute wieder in der Welt stehen mit einem ganz, ganz großzügigen und offenherzigen Zugang. Und da sind sehr, sehr, sehr interessante Gespräche passiert von ungeheurer Intimität mit diesen Menschen, die mich in ihren größten Schmerz irgendwie hineingelassen haben und mitgenommen haben.
Muss man sich schon auch ein bisschen schützen, oder? Ist das Schreiben dann sowas wie ein Schutz? Also, dass man sich das fiktionalisiert, dass man sich das zur Fantasie macht?
Na, schlussendlich ging es mir immer um die Essenz. Das ist natürlich zusammengebaut aus ganz vielen verschiedenen Gewaltgeschichten, die nicht eins zu eins übernommen sind. Aber als ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen mehr von diesem großen Thema verstanden, konnte ich es auch fiktionalisieren und bruchstückhaft sozusagen einbauen.
Es geht ja tatsächlich so weit, also Sie sagen bruchstückhaft, es gibt perfide Methoden der Mutter, bei denen man denkt, mein Gott, wie kann es so weit kommen? Also es geht so weit, dass August zum Beispiel die Streichholzköpfe lutschen muss. Und die Mutter sagt, ja, Schwefel ist ein altes Hausmittel gegen Schwäche. Und man kann ahnen, diese Diskrepanz zwischen den Handeln der Mutter und dem eigenen Wissen schürt solch eine Spannung, man möchte immerzu einschreiten. Und es ist ja ein Thema, das wesentlich so von einer Diskrepanz zwischen Wissen und Unwissenheit oder Unwissen bestimmt ist. Es ist ja eigentlich das perfekte Romanthema, wenn man jetzt mal theoretisch rangeht.
Ja, es ist ein großes Spannungsfeld und natürlich auch als Schreibender und als Gott der Geschichte ist man immer wieder versucht zu sagen, ich möchte, dass das gar nicht passiert. Ich möchte, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie ich sie beschreibe. Und ich weiß, dass es sie so gibt. Und es erzürnt einen auch, diese Hoffnungslosigkeit, die Unrettbarkeit dieses Kindes und die Unrettbarkeit von vielen Gewaltopfern, in der jede Rettung auch noch einmal ins nächste Unglück hineinführt.
Sie sagen Gott der Geschichte, vielleicht, ich könnte vielleicht sagen allwissende Erzählerin. Sie haben diese Position gewählt, ne? Von quasi von oben auf die Situation hinabschauend, ist eigentlich genau die man braucht für dieses Thema, oder?
Ja, es geht natürlich um eine gewisse Form der Präzision, wenn man solche Geschichten erzählt. Man muss die besten Worte finden und den größtmöglichen Blickwinkel haben, um diese sehr, sehr intimen Sachen erzählen zu können. Und auch ohne sie mit zu viel Wertung und auch mit zu viel Drama aufzuladen.
Es wurde ja bisher, wie ich das wahrgenommen habe, wenig von diesem Münchhausen-Stellvertreter- oder Stellvertreterinnen-Syndrom erzählt. Ich habe es aus einer Fernsehserie irgendwann mal erfahren. In der Literatur ist es mir gar nicht untergekommen. Ich vermute, das war Ihnen beim Schreiben auch relativ klar, dass Sie da Neuland betreten. Und das hat ja auch was Aufregendes. Beim Lesen habe ich mir aber immer gedacht, wie schreibt Valerie Fritsch wohl? Also wissen Sie vorm Schreiben schon, wo es hingeht, wo es endet? Oder schreiben sich die Figuren selbst? Wie viel Spielraum lassen die Figuren Ihnen? Wie schreiben Sie?
Ja, natürlich mache ich mir seriöserweise am Anfang immer einen Plan, der überhaupt nicht aufgeht. Und schlussendlich bin ich immer selbst überrascht, was für ein Buch mir nun wieder passiert ist und wie es auch ausgegangen ist und was für ein Ende es gefunden hat. Das ist manchmal tatsächlich nicht gut vorauszusehen. Aber es ist auch eine Überraschung, die ich sehr gern mag. Und ich lasse mich gerne mitreißen mit den Erkenntnissen, die ich habe, mit den Strömungen und Schwingungen, die sich da ergeben. Und es ist schlussendlich einfach ein wilder Ritt, den man da macht.
Was haben Sie erfahren beim Schreiben? Gerade wenn Sie sagen Gewalt, Sie wollten verstehen, was da passiert?
Ich würde sagen, ich habe nicht viel Neues erfahren in den Grundzügen. Denn dass es alles gibt auf der Welt und dass es nichts gibt, dass es nicht gibt und das unmöglich ist, nur weil wir uns vorstellen, dass es zu schrecklich ist, das habe ich schon gut geahnt und das hat sich natürlich bestätigt. Und in den vielen, vielen Fallbeispielen und in den vielen Geschichten, die mir die Leute erzählt haben, kam das ganz, ganz stark zum Tragen, dass es ganz, ganz viele Leben gibt, die sich unsere Normalität sehr, sehr schnell entziehen, die aber überall hinter jeder Ecke lauern. Das andere, was ich gelernt habe, ist, dass dann doch einige Gewalttäter vollkommen reuelos sind und einfach in einer riesengroßen Frauenverachtung leben. Und das hat mich teilweise auch ziemlich angeekelt.
Es ist nicht nur die spektakuläre Schilderung einer Krankengeschichte in diesem Roman, der ihn auszeichnet, ist es ja auch ihre Sprache, die man bereits in ihren beiden Vorgängerromanen, in Wintersgarten oder in Herzklappen von Johnson & Johnson erleben durfte. Die ist ganz fein gebaut, es ist ein hoher Ton an eben diese allwissende Erzählerin gebunden. Gibt es da eigentlich für Sie Vorbilder?
Vorbilder habe ich keine. Ich habe viele Liebschaften sozusagen literarischer Natur. Autoren, die ich bewundere, die ich gerne lese, deren Sprache mich berührt. Zum Beispiel Hertha Müller oder Svetlana Alexejewitsch. Aber ich denke, Vorbilder, das ist ganz schwierig, wenn man verwandt sein möchte, nachahmen möchte, ähnlich sein möchte. Das würde, glaube ich, die eigene Geschichte ganz und gar behindern.
Wobei ich finde diesen Ton aus meiner Leseerfahrung heraus sehr österreichisch, also im besten Sinne. Das, was ich so mag an Schnitzler, Kubin oder Jelinek, eine Arbeit mit der Sprache eben, die sich viel traut, die an Bildern, an Wahrnehmungsbeschreibungen sich herantraut, wie es eben aus der österreichischen Literatur bekannt ist. Finden Sie sich da wieder so in meiner Idee, dass es typisch österreichisches Vermögen ist?
Ja, da lasse ich den Interpretationsspielraum und die wissenschaftliche Einordnung sozusagen von außen lasse ich immer ganz und gar gelten, auch wenn ich mich selbst damit gar nicht beschäftige.
Dann kommen wir nochmal zur Handlung zurück. Das Buch, das hat 7 Kapitel, so wie die 7 gelben Splitter auf dem Umschlag. Es ist ja so, dass August weggeht. Ja, also dem Doktor gelingt es, den Jungen aus diesem gefährlichen Mutter-Sohn-Verhältnis zu lösen, in die Großstadt zu buxieren. Da ist er auf sich allein gestellt und fängt sogar eine zarte Liebesgeschichte an. Und man denkt so, ja, endlich kann er sein eigenes Leben in die Hand nehmen und glücklich sein. Aber es gelingt ihm nicht, ne?
Es ist eine Rettung, die schlussendlich nicht gelingt. Mit aller Kraft stürzt er sich in eine Liebe, versucht sich dran sozusagen auch zu heilen. Versucht, alles gut zu machen, was ihm Schlimmes passiert ist, mit dieser Liebe. Und natürlich muss diese Liebe unter diesem Druck zusammenbrechen.
Haben Sie das auch bei Ihren Recherchen erfahren? Also, dass diese subtile Gewalterfahrung bei den Opfern weiterwirkt, wenn sie nicht angeguckt wird?
Das ist ganz individuell. Das sind lauter individuelle Fallgeschichten, inwieweit Gewalterfahrungen dann auch weitergegeben werden oder in welcher Form sie sich auch in einem Menschen bahnbrechen. Ich glaube, da kann man nicht viel Generalisierendes dazu sagen.
Mir ging es trotzdem so, dass Sie als Erzählerin doch Ihre Figuren beschützt haben. Also es ist nicht so, dass man findet natürlich das alles ganz grauenvoll, was da passiert, aber es sind trotzdem Figuren, die nicht böse wirken oder sind nicht nur böse in ihren Grundzügen. War das auch ein Gedanke von Ihnen, da so eine, ja nicht so eine Dichotomie aufzumachen, sondern die Komplexität so darzustellen?
Ja, ich finde, Menschen in ihrer Vollständigkeit zu beschreiben und auch die dunklen Seiten sozusagen nicht auszusparen, ist eine ganz bestimmte Form von Respekt, den man einer Figur oder einfach dem nicht-linearen Leben, das uns ja überall ereilt, zollt.
Man kann ja erst zum Schluss mit August in seinen Augen wahrnehmen, was seine Mutter mit ihm gemacht hat. Also es ist sowas wie so eine Erkenntnis, die ihm da plötzlich bevorsteht. Dann ist alles zu spät. Also wir verraten nichts vom Ende, aber es kommt wirklich blitzartig und leuchtet lange nach. Das ist ein Buch, das man zuklappt, aber irgendwie auch nicht. Es bleibt. Wie haben Sie es zugeklappt? Also wie beenden Sie Bücher und Geschichten für sich?
Tatsächlich, wenn der letzte Satz geschrieben ist, trinke ich ganz klassisch einen kleinen Schluck österreichischen Schnaps. Und dann versuche ich mich davon zu entfernen und ganz, ganz andere Dinge zu machen, wieder loszulassen. Obwohl ich gestehen muss gerade, dass dieses Recherchethema über die Jahre mit der Gewalt mich nicht leicht loslässt. Auch jetzt, wo das Buch schon erschienen ist, viele Menschen sind mir geblieben. Eine Frau, die einen Mordversuch ihres Mannes überlebt hat, mit der saß ich gestern im Backstage-Bereich einer Fernsehsendung, weil ich sie begleitet habe, weil durch diese Geschichte so ein Vertrauen entstanden ist, dass man sich auch freundschaftlich verbunden geblieben ist. Also es hat auch über das Literarische hinaus etwas mit mir gemacht und wirkt weiter in mein Leben hinein.
Sie haben bisher 4 Romane geschrieben, mit immer, wie mir aufgefallen ist, ähnlichem Abstand von etwa 4 Jahren. Das erste Buch war Verkörperung 2011, da waren Sie gerade mal 21. Jetzt der 4. Roman, wie aufregend ist das noch? Also jetzt zum Beispiel damit auf der Buchmesse in Leipzig zu sein, Lesungen zu machen oder wie Sie sagen, bei Fernsehsendungen aufzutreten?
Na, das gehört einfach zum Beruf dazu. Das ist dann die Schnittstelle, wenn man lange ganz geheim und einsam im stillen Kämmerlein ein Buch geschrieben hat, ist das der Moment, wo es irgendwann auch an die Öffentlichkeit kommt und man auch Kontakt dann zum Publikum hat und es in die Welt hinausgehen lassen muss. Und das ist immer aufregend. Man ist immer entblößt und auch preisgegeben mit diesen Sachen. Es ist eine intime Angelegenheit, in der einem vieles geschehen kann. Viel Gutes, aber natürlich auch Kränkendes und Negatives.
Ich wünsche Ihnen viel Gutes, Valerie Fritsch. Zitronen, der neue Roman, ein Buch über das, über ein Leben, das klein und schutzlos ist, an dem sich Liebe und Angst und Rache nur in ihren extremen Auswirkungen zeigen. Ein Buch, das große Atmosphären aus scheinbaren Nebenbeobachtungen zaubert. Ein Roman, der lange nachklingt. Große Leseempfehlung. Und mein Dank an Valerie Fritsch für dieses Gespräch.
Ich danke herzlich.
Wenn ich könnte, hätte ich Vertrauen zur Welt, dass alles besser wird und dass es hält. Wenn ich könnte, glaubte ich, dass es nicht sein muss, dass nach dem Tod das Ende ist, dass Tod heißt, es ist Schluss. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht, was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was will ins Gewicht, ich weiß es nicht. Wenn ich könnte, hätte ich mir selber gerne gesagt, dass es okay ist, wenn man länger braucht manchmal, dass niemand von den Nasen einen Plan hat, wie es geht und es nie cool ist, wenn man sich über andere hält. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht, was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was fällt ins Gewicht, ich weiß es nicht. Wenn ich ich könnte, würde ich euch erklären, wie man sich erspart, sich aufs Maul zu legen und wie man sich gleichzeitig bewahrt, kein Scheiß zu labern und wie man sein Innerstes besiegt. Doch das hab ich bis heute selbst nicht hingekriegt. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht, was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was fällt ins Gewicht, ich weiß es nicht.